zweiten Mal schon viel besser. Was ist mit eurer Hausaufgabe geworden? Wisst ihr noch, worum das beim letzten Gottesdienst ging? Wenn nicht, dann wiederhole ich die Predigt einfach. Könnte ich jetzt so lange machen, bis du der Letzte, ne, das auch geschnallt hat. Nein, ist jetzt natürlich böse, aber ich habe euch das nochmal mitgebracht. So, die Fragen vom letzten Sonntag. Jesus nachfolgen, eine Entscheidung mit Folgen. Das ist eben halt nicht einfach nur mal so eben Predigt gehalten und wir hören so viel die Woche über und dann ist es vorbei. Das ist nicht mein Wunsch für mich, sondern ich habe die Erwartung, dass Gottes Wort etwas ausrichtet, dass es Spuren hinterlässt, dass es mich verändert. Und deswegen hatte ich ja auch gefragt, wirklich, was, wie sieht dein nächster Schritt aus, beziehungsweise willst du wirklich Jesus immer noch nachfolgen? Dann braucht es ein Jahr und dann braucht es immer wieder ein Jahr. Mit allen Konsequenzen. Bei der Medizin sind wir es gewohnt, nach Risiken und Nebenwirkungen zu fragen. Jesus hat sie alle genannt. Und jetzt zu fragen, ja, wie wollen, wie können, wie werden wir unterwegs sein? Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann sollte ich mich wieder hinsetzen. Dann sollte ich den Mund halten, dann sollten wir nach Hause gehen, dann brauchen wir Gottes Wort nicht. Ich sage am Ende der Predigt auch noch kurz was dazu, aber ich meine das für mich selber ernst. Jesus nachfolgen, das ist und bleibt ein Thema für uns als Christen. Trotz Corona, während Corona, nach Corona, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Oder eben halt, es zieht sich durch. Diese Frage wirklich, wir, du und ich, wir müssen unsere Prioritäten neu klären. Wer mir nachfolgen will, Jesus fordert auf, Jesus lädt ein, Jesus schreckt vielleicht auch ab, aber Nachfolge hat Konsequenzen, immer und immer wieder. Und heute geht es darum, ein Leben zwischen Nein und Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, so fängt man nicht an. Eigentlich immer erst das Positive und dann das Negative. Wenn ihr den Text mitverfolgt, dann wisst ihr sofort, warum. Also, Matthäus 21, 28 bis 32. Was sagt ihr dazu, sagt Jesus. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ja, Herr, antwortete der, doch er ging nicht hin. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in Gottes Reich als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte, was Gottes Wille ist, aber ihr habt ihm keinen Glauben geschenkt. Die Zolleinnehmer und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, ist er weg, ist auch gut, muss ich weiter einmal bei mir hier reingucken. Ist wieder da, okay. Kommt ihr nicht zur Besinnung und wolltet immer noch nicht auf ihn hören. Ich lese das immer am liebsten von vorne, auch wenn ich das hier bei mir habe, aber ich finde das von vorne einfach schöner. So, also, es geht wirklich darum, Jesus miteinander nachzufolgen zwischen diesem Nein und Ja. Und das lassen wir stehen und jetzt möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte für Erwachsene, eine Geschichte für Kinder, nee, eine Geschichte für mich. Ich weiß nicht, ob ihr Jan kennt. Jan ist speziell. Sein Name passte besonders gut zu ihm, weil er öfter am Tag Ja gesagt hat, aber es eigentlich gar nicht so gemeint hat. Läufst du mal schnell zum Einkaufen und besorgst noch was? 2 Pfund Zucker, hatte die Mutter ihn gebeten, am Vormittag, selbstverständlich. Ja, Mama, hatte er gesagt, aber ach, das machte viel mehr Spaß, mit Pfeil und Bogen im Garten zu schießen. Und irgendwie waren dann so die Gedanken, waren ganz schnell wieder raus. Also, er hatte es schon wieder vergessen. Am Nachmittag, Jan, ja Mama, kannst du nicht mit deinem Bruder spielen? Ich? Ja, ich habe gerade anders zu tun. Ich muss Wäsche zusammenfalten und. Ja, Mama, mach ich. Aber Das Bilderbuch, das war viel interessanter, als mit seinem kleinen Bruder zu spielen. Was sollte das eigentlich? Naja, und er blätterte, er las, er beschäftigte sich. Und was sein kleiner Bruder machte, das kriegt er überhaupt nicht mit. Der krabbelte durchs Wohnzimmer, Gott sei Dank, nichts passiert. Naja, fast. Die Blumenvase, die hat's erwischt, die hat's zerlegt, aber weiter nicht. Was hätten wir getan? Wie hätten wir jetzt reagiert? Als Mutter, als Vater, mit diesem Jan. Ja, mach ich. Die Mutter, was hat sie gemacht? Ordnung geschaffen, seufzend, ein bisschen traurig und dann ihre Näharbeit weitergemacht. Aber es ging nicht so schnell. Mama, ja, was ist denn? Mama, bekomme ich eigentlich kein Abendbrot? Doch, gleich. Jan wartete. Und Jan seufzte. Du, ich habe doch solchen Hunger. Krieg ich jetzt nicht gleich endlich mal was? Ja, Jan, geh schon mal, mach dich schon mal fertig, geh in dein Zimmer, ich bring's dir ans Bett. Naja, okay, ein bisschen komisch. Aber okay, Jan ging ins Zimmer, machte sich fertig und wartete. Die hat mich vergessen. Mama hat mich vergessen. Da hielt es nicht mehr aus. Er schlich sich runter in die Küche. Das war ja wohl nicht wahr. Seine Mutter saß am gedeckten Tisch. Da war was. Wieso? Und hast du mich denn ganz und gar vergessen? Die Mama nahm ihren Sohnemann auf den Schoß. Nein, Jan. Aber du solltest heute etwas lernen. Kannst du dich erinnern, wie oft du heute Ja gesagt hast? Und mit einem Mal wurde es ihm deutlich, ja, das war wie so ein Spiegel, hatte sie ihm vorgehalten. Ja, natürlich. Und seine Mutter, sie machte ihm natürlich das Brot. Und er hatte etwas gelernt und mit einem Mal, es schmeckte noch mal so gut wie vorher, dieses Brot. Ob er es behalten hat, ich weiß es nicht. Nur eine Geschichte, nur ein Spiegel. Sehr persönliche Ergänzung. Ich weiß nicht, wie ihr es mit Zinsen haltet. Momentan mit Zinspolitik ist ja etwas mau. Etwas anzulegen ist nicht. Du kriegst sogar Geld für lau, brauchst weniger zurückzubezahlen. 50 Pfennig meiner Mutter tragen heute noch Zinsen. Sie hatte Wäsche bei uns auf die Treppe gelegt und hat uns vier Kinder gebeten, wenn ihr hochgeht, nehmt ihr das bitte mit? Ja. Ne? Bleiben wir bei der Geschichte. Und was war? Das lag da immer noch. Meine Mutter, als weise, kluge Frau, die hatte 50 Pfennig damals unten drunter gelegt, so als kleine Belohnung für denjenigen, der das aufgehoben hat. Die 50 Pfennig hat sie selber behalten dürfen. Aber mich zumindest hat es so beschämt, dass ich gesagt habe, heute tragen die immer noch Zinsen. Wenn irgendwo etwas liegt, es wird mitgenommen. Eine Handvoll in die Küche, wie auch immer. Ja, mache ich das? Also, jetzt zurück zu dem. Das ist ja eigentlich das. Wiewohl, ist das so ganz anders? Ich weiß nicht, ob euch etwas aufgefallen ist bei dem Text. Wer mitgelesen hat, dem dürfte etwas aufgefallen sein. Da sind mich Verse vertauscht. Andrea, so ein paar Nicken, genau so. Und zwar ist das nämlich spannend mit den Handschriften zu diesem Text. Ich will das nicht, wer weiß, wie exegetisch jetzt durchbaldowern, aber die maßgeblichen Handschriften lassen zwei Möglichkeiten zu. Sagt der erste Sohn ja und der zweite nein oder genau umgekehrt? Man kann sich das ja angucken. Eigentlich die logische Reihenfolge wäre doch, dass der Vater ja erst dann den zweiten Sohn fragt, nachdem der erste Nein gesagt hat. Klar, wenn ich Sohn, Tochter, egal, frage, machst du das? Und sagt Nein, dann muss ich den zweiten fragen. Logischerweise, wenn der erste schon sagt Ja, dann verlasse ich mich drauf. Nur, es gibt auch eine sogenannte, oder man könnte sagen, eine heilsgeschichtliche Reihenfolge. Sprich, die damalige Realität abbildete. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren nämlich die Ja-Sager. Wir wollen Gottes Willen tun. Klar machen wir das. Das Kleingedruckte sah nur anders aus. Und das heißt, und die Zolleinnehmer und Huren, die waren ein Synonym eigentlich für die Menschen, die auf Gottes Willen gepfiffen haben, die sich nicht drum gekümmert haben, die außerhalb der Gesellschaft standen. Und sie haben sich durch die Worte von Johannes dem Täufer ja umdrehen lassen. Eine Kehrtwendung haben sie vollzogen. Mit einem Mal ist aus diesem Nein, was eigentlich Lebensstil-Nein war, ein Ja geworden. Und dann bildete das so, wie es jetzt dasteht, durchaus auch einen Sinn. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, wo und wie rum, aber es macht beides durchaus einen Sinn. Und das Gute für mich dran, also dieses Nein oder Ja, Ja oder Nein, wir müssen uns da selber eine Meinung zu bilden. Wo stecke ich? Bin ich ein Ja-Sager, bin ich ein Nein-Sager oder ein Ja-Aber-Sager? Wo hänge ich da drin? Das Tröstliche für mich daran ist, an dem Geschehen, was Jesus so als Spiegel wirklich vorhält, ist, Gott schreibt keinen ab, keinen von uns. Egal, was wir verzapft haben, egal, wie oft wir Ja gesagt haben und Nein getan haben, Gott schreibt uns nicht ab, sondern er bleibt mit uns unterwegs. Und damit hat Jesus ja nicht den Lebensstil der Leute damals gesagt, das ist toll, macht weiter so. Nein, der Lebensstil hat sich geändert aus der Entscheidung, eine Entscheidung mit Folgen. Ja, genau da ist es passiert, aus dieser Umkehr, dieser Hinwendung zu Gott, Konsequenzen gezogen. Zachäus, Levi zum Beispiel, sie, die anderen, sie sind verbohrt. Sie haben Ja, das Ja musste doch reichen. Ich habe einmal zu Gott Ja gesagt und dann bleibe ich dabei. Wirklich? Rede ich von mir, dann sage ich, dann gleicht mein Leben eben halt nicht nur, das geht einmal Ja und dann geht es nur noch so himmelwärts. Immer ein Stückchen weiter auf der Leiter, Heaven's Gate, nein, eben nicht. Ich stürze ab, ich versage. Wichtiger als dazu ist wirklich die Frage Jesu dazu, was sagt ihr dazu? Deswegen bilde du dir eine Meinung. Jesus lässt sie noch sozusagen auf den Zuschauer- oder Zuhörerposten. Aber was sagt ihr denn dazu? Das heißt, die Hörer damals werden herausgefordert. Ihr werdet herausgefordert. Was meint ihr denn dazu? War der Jan in Ordnung? Waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren die die Richtigen? Bist du der Richtige? Bist du auf dem richtigen Weg? Er fordert uns heraus, uns neu zu orientieren. Aber dann fangen wir doch damit an. Der Vater hat ein klares Anliegen. Bleiben wir in dieser Geschichte drin. Er hat ein klares Anliegen, da ist Arbeit zu tun. Der Weinberg muss bestellt werden. Warum und wieso er das vielleicht nicht alleine machen wollte, egal. Aber er beauftragt seine Söhne. Und das ist sehr liebevoll, was hier steht. Das heißt eigentlich, mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Bild für Israel. Es gibt nur einen Auftrag, arbeite heute im Weinberg. Ich höre es mit meinen Ohren, arbeite heute in Stade. Du hast Menschen an deiner Seite, Menschen um dich herum, arbeite heute. Jesus fordert sie auf, zu entscheiden, wer hat denn jetzt den Willen getan? Also mit anderen Worten, wenn ich mir das angucke, um Gottes Willen, beziehungsweise eben das Ergebnis zählt. Kommt da etwas an? Nicht das Ja am Anfang, sondern das Ergebnis. Ich kann es wollen, aber wenn ich es nicht getan habe, ergebnisorientiert. Also, was zählt, sind die Fakten. Und das haben wir eben in der Lesung gehört. Nicht alle, die Herr, Herr, also auf gut Deutsch, die fromm daherreden, die die Bibelstellen nur so zitieren können. Wow, Respekt. Es gibt Leute, die können das viel besser als der Pastor. Viel besser als ich, absolut. Aber Jesus sagt nicht, das ist nicht entscheidend, sondern tust du das, was du weißt. Gottesdienste zählen, sind nicht dazu da, dass ihr euer Wissen vermehrt über die Bibel. Dass ihr sagt, da, Mensch, endlich mal, hat jemand den Bibeltext ausgelegt. Ach, wäre doch toll, mal so eine Reihe durch die Offenbarung. Mehr Bibelwissen? Nein, das ist nicht Sinn und Zweck eines Gottesdienstes. Rauszugehen und hinterher zu sagen, und heute habe ich etwas für mich mitgenommen, das mache ich und das tue ich. Und eigentlich müssten wir jeden Sonntag drüber reden, was habt ihr damit gemacht? Ist da was bei rausgekommen? War da ein Ja oder nur so ein Daumen hoch? Du hast heute aber toll gesprochen. meine erste Erfahrung in meiner ersten Stelle in einer Allianz-Gebetswoche, wo dann eine Frau auf mir, Sie haben heute aber schön gesprochen. Ich habe überhaupt nicht gepredigt, ich hatte nur die Leitung. Und da habe ich gedacht, ja, guck mal an. Ich habe Streicheleinheiten gekriegt, das ist ja schön. Wenn der Pastor sich freut, geht es uns gut. Nee, es geht darum, tun wir es, tut ihr es. Aber ich bleibe beim Wir, weil ich bin nicht außen vor. Also, es ist nicht ein Abnicken, es ist nicht ein für richtig halten. Es geht ums Tun, ums Leben, um Alltag, um Gestaltung. Und nur dann macht es Sinn. Also, Spiegel, nicht spiegelverkehrt, sondern den Spiegel hervorholen und reingucken und zu sagen, machst du das? Das kannst du ganz alleine für dich auch tun. Es gibt aber auch eine Gefahr, einen Irrweg. Wir dürfen Jesu Worte nicht auf Ja oder Nein oder Ja reduzieren, sondern es geht um etwas viel Grundlegenderes, was Jesus deutlich machen will. Und zwar um die Beziehung zu sich. Darum geht es ihm. Aus Liebe zu Jesus. Um Gottes Willen eigentlich, um des himmlischen Vaters Willen, um seinetwillen etwas zu tun, das zu begreifen. Also es geht nicht zuerst um eine Ethik, eine Verhaltensweise, wenn ich es mit einem Fremdwort ausdrücken soll, um Christologie. Das heißt, mich an Jesus zu binden, mich ganz eng an ihn zu halten. Um die Frage, wer ist denn Jesus für dich? Ein guter Mensch? Gottes Sohn? Mein Retter? Derjenige, dem ich folgen will, dahin, wo, ich habe es letztes Mal gesagt, wohin er will, nicht wohin ich will. Nicht jedes Mal, ich komme heute nicht mit, heute habe ich keinen Bock drauf. Nein. Und damals war es die Frage, ist er der erwartete Messias? Ja? Hinterher? Nein? Ja, dann natürlich nicht. Also, wenn ja, hat es Konsequenzen für das Verhalten. Wenn nein, ja, dann ist er halt nur einer von vielen, die aufgetreten sind. Rabbis gab es viele. Und genauso ist es für uns. Ein Gottesdienst von vielen. Morgen Alltag. Was interessiert mich der Sonntag? Wieder vorbei. Und dann gibt es Menschen, die hören, die lesen Gottes Wort und die drehen sich um 180 Grad und erleben Veränderung. Die machen ernst damit. Und dann geht's weiter. Also wo stehen wir? Wie sind wir unterwegs? Wo sagen wir Ja und leben? Nein. Ich finde es immer spannend, wenn Gottes Wort unbequem wird. Grundsätzlich ist das eben halt, jetzt nicht zur Seite zu gucken, zu sagen, ja, du oder du oder du oder du, sondern bei mir zu bleiben. Konkret, wir können regelmäßige Gottesdienstbesucher sein, aber jedes Mal als der gleiche Mensch nach Hause gehen. Funktioniert. Ich merke es nicht, ob ihr euch verändert habt, ob Gott zu euch geredet hat. Und das hängt nicht an Christian Paasch. Also insofern, Zeitrechnung folge ich dir nicht ganz, sondern mein Wunsch ist, dass wir Gottes Wort hören. Ja, das ist die Aufgabe der Menschen, die Gottes Wort verkündigen. Dass wir es prüfen, ist das so, verhält es sich so, aber dass Gott selber zu Wort kommt. Also nicht einfach nur, ja, in den Alltag wieder eintauchen und nächste Woche neue Chance, neues Glück. Das wäre Jahrmarktmäßig. Wir haben hier keinen Jahrmarkt. Also, und den Gottesdienst auch nicht danach bewerten, hat Christina heute gut gespielt, haben die gut gesungen, war das toll, hat die Technik geklappt und. Nein, Gott redet. Jesus stellt die Frage, wo sage ich mit meinem Mund, Gott ist mir wichtig, aber sobald es um mein Geld geht, um mein Verhalten geht, um meinen Fahrstil geht, um meine Bequemlichkeit geht, wo es um Anstrengung geht, passt Gott zu meinen, passt Gott zu deinen Prioritäten? Beispiel, es ist ganz einfach, ein Ja zu sagen, natürlich will ich Frieden, aber halte ich selber Frieden? Frieden mit meiner Frau, Frieden mit meinen Kindern, Frieden mit meinen Nachbarn, Frieden mit Arbeitskollegen? Und was tue ich dabei? Ist das nur Theorie, Vorsatz? Genauso Thema Umweltschutz. Ich bin dafür. Führt das dazu, dass ich Plastiktüten liegen lasse, meine eigene Tasche dabei habe, etwas mehr Geld möglicherweise ausgebe? Da merkt ihr, ja, ich bin dafür. Und in der Praxis läuft es mir zwischen den Fingern durch. Also, es geht nicht um Applaus. Oder wir können sehr gute theologische Einsichten, Erkenntnisse haben, aber es fehlt an der Praxis, am Leben. Wir nicken bei Bibelstellen und sagen, eigentlich müsste man, toll, ne? Eigentlich, ein Unwort, das könnte man so durch die Jahre hindurch skizzieren, eigentlich ein totales Unwort. Wir singen vollmundig One Way Jesus oder Mein Jesus, ich lieb dich, wie niemals zuvor. Ich habe es letzten Sonntag auch schon gesagt und dann ist das die größte Lüge, die aus unserem Mund in dem Gottesdienst rausgekommen ist. Das Lied zum Beispiel, das sage ich, wie niemals zuvor, da ist eine Steigung drin. Wie niemals zuvor, beim nächsten Mal, wenn ich singe, liebe ich Jesus ein Stückchen mehr. Und wenn ich es nochmal singe, immer noch ein Stückchen mehr und noch ein Stückchen mehr. Echt? Vielleicht täten wir gut, bei dem einen oder anderen Lied zu schweigen. Bei dem einen oder anderen Bibeltext den Blick zu senken, innezuhalten und zu sagen, ja, wirklich, wie sieht's aus? Ein Zitat, Gemeinden fördern oft nur die Mitgliedschaft und das Bekenntnis des Glaubens, also ich sag mal die Theorie, tolerieren aber eine Trennung zwischen dem, was geglaubt wird und dem, was getan wird. Wie sind Menschen je auf die Idee gekommen, dass Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes freiwillig ist? Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes freiwillig? Dann guckt man ins Alte Testament hinein. Das geht schief, aber sowas von. Also, es funktioniert nicht und eine ganze Gemeinde kann in Tradition, in Selbstgerechtigkeit, in Eigengesetzlichkeit erstarren, so mit sich selbst beschäftigt sein, dass kein Raum ist für Barmherzigkeit. Dafür den anderen in seiner Unterschiedlichkeit, Andersartigkeit, anderen Denken, gerade Thema Corona, wir haben gestern eine interessante Diskussion zu Hause gehabt, Thema Corona, und das ist echt herausfordernd zu sagen, der eine, der sagt so, ganz eng, fast ängstlich. Der andere sagt, also was die da oben sagen, ich kann da nicht mit. Es wird immer schwierig, wo wir es einander bewerten. Sondern klar, als Gemeinde haben wir eine Verantwortung. Das ist nochmal auf einer anderen Ebene. Aber persönlich, wir können unterschiedlich denken an der Stelle. Wir dürfen unterschiedlich denken. Und es geht nicht darum, Fanclubs zu haben, Meinungen zu sammeln. Überhaupt nicht. Und was mich dann so summa summarum, ja, etwas, wie soll ich sagen, auf den Boden der Tatsachen holt, ist die Überlegung, die Gottlosen können fromm sein in ihrer Gottlosigkeit und die Frommen gottlos in ihrer Frömmigkeit. Habt ihr es? Die Gottlosen können fromm sein in ihrer Gottlosigkeit, weil sie sich mehr in der Praxis eigentlich an Gottes Wort halten, ne? Würden sie vielleicht gar nicht so damit verbinden. Und die Frommen können gottlos sein in ihrer Frömmigkeit. Ja, aber nein. Also, wir wollen das eine und tun doch. Es ist, und wie hat es jemand gesagt, ein Heuchler ist schwerer zu überzeugen und zu bekehren als ein grober Sünder. Es ist wirklich herausfordernd, das zu leben. Und dann, ja, wie sieht es aus mit unserem Blick in den Spiegel, das hatte ich schon ein entscheidendes Jein. Wir halten uns ja gerne alle Optionen offen. Ich kann oder auch nicht. Aber ich möchte nochmal darauf hin, dein Blick in den Spiegel. Wen siehst du? Was siehst du? Und wie gehst du damit rum? Wie gehst du damit rum? Eine Erneuerung, darum geht es, um erneuerte Beziehungen mit Jesus. Damit fängt es an. Weil damals, wenn ich reingucke in mein Neues Testament, in deine Bibel, da passiert immer in dem Moment etwas, wo Menschen Jesus begegnen. Sie lassen etwas stehen und liegen. Oder nach der Auferstehung, da wo sie Jesus begegnet sind, da passiert Veränderung. Nicht durch neues Wissen. Nein, durch die Begegnung, durch dieses Bewusstmachen, durch ein Bewusstwerden. Wo braucht es? Eigentlich ist es Fortsetzung vom letzten Mal, wirklich. Wo braucht es ein neues, ein entschiedenes, ein bewusstes Ja zu Jesus? Und wenn es manchmal nur so ein kleines, ein zaghaftes Ja ist, aber doch ein Ja. Und wo? Und das ist dann sozusagen der Subtext dabei, was hindert dich daran, an der Umsetzung? Was hindert dich daran, diesen Gehorsam zu leisten? Nicht nur Gottes Wort zu hören, dann mache ich was anderes, sondern Gottes Wort auch zu folgen. Jesus legt ein und dann passiert Veränderung. Dann haben wir Ausstrahlungskraft. Dann passiert das, was Jesus mit Licht und Salz deutlich gemacht hat. Dann geht etwas von uns aus, weil man merkt, das sind Menschen, die nehmen es ernst. Und warum bist du so? Warum denkst du so? Warum gehst du so damit um? Warum lebst du so? Jesus sagt es ja deutlich, auch beziehungsweise das hatten wir in der Lesung gehört, dieses Nicht, wer mich dauernd Herr nennt. Und gleich daneben möchte ich einen Paulus stellen. Ein Paulus, der diese Spannung, den zerreißt es förmlich, muss man sagen. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich, da haben wir's, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Da leidet einer drunter. In dieser Spannung, ja und nein, nein und ja. Zu sagen, Mensch, eigentlich weiß ich es, eigentlich. Und er erlebt, dass Jesus ihn dazu befreit, ihn dazu ermächtigt. Paulus entdeckt Gottes Gnade in dieser Schwachheit, in diesem Versagen. Empfinden wir es überhaupt noch als ein Versagen? Das ist für mich eine Frage. Oder haben wir uns so dran gewöhnt? Jesus lädt ein. Nein oder ja? Ja oder nein? Wie antworten wir? Ein Jan? Oder, ja, wie sind wir da unterwegs? Ich habe in der Woche, und damit möchte ich zum Ende kommen, einen Satz gelesen, der hat mich nachdenklich gemacht im Blick auf mein Predigen, nach vorne hin. Dort hieß es, gib einem Menschen einen Fisch, so hat er einen Tag lang zu essen. Lehre ihn fischen, so hat er für sein ganzes Leben genug und er kann anderen auch noch etwas davon abgeben. Ich möchte euch nicht Sonntag für Sonntag einen Fisch zu essen geben. Zimmer sagt, jetzt bin ich wieder satt und das reicht für heute. Sondern ich wünsche mir, dass ihr fischen geht. Dass wir fischen gehen. Und dass wir so unterwegs sind, dass andere Leute satt werden. Durch uns. Und vielleicht angesteckt werden. Und auch heute kriegt ihr eine Hausaufgabe. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr sagt so das, sondern ich wünsche mir, dass ihr am nächsten Sonntag vorbereitet in den Gottesdienst kommt. Und zwar, es steht jetzt hier nirgendwo dran, das habe ich vergessen, aber vielleicht könnt ihr es ja merken, euch merken. Sonst mailt mich an oder ruft mich an, lest Lukas 9, Vers 46 bis 50. Macht euch mal ein paar Gedanken dazu. Vielleicht wird dein Gottesdienst an irgendeiner Stelle auch mal interaktiv, dass ich euch dann mal dazu frage. Was habt ihr gelesen? Was habt ihr damit erlebt? Dann würden wir nämlich aus der Woche etwas mit in den Gottesdienst bringen. Gott erlebt in meinem Alltag. Also nochmal, Lukas 9, 46 bis 50 als Vorbereitung und die Nachbereitung, das überlasse ich ihm. Ich bete. Jesus Christus, du hast und forderst uns heraus, nicht leichtfertig Ja zu sagen und Nein zu leben. Und ich weiß, das sagt sich auch für mich leichter, als es in der Praxis ist. Du möchtest, dass wir nicht nur hören und zuhören, sondern gehorchen. Und es fällt schwer, das, was ich eigentlich weiß, umzusetzen. Ich bitte dich, nimm du uns mit in den Alltag hinein, in den Situationen, wo es genau darum geht, erinnere du uns durch deinen guten Heiligen Geist daran, und schenkt uns den Mut, anders zu reagieren, aus dem Gewohnten einfach ein bewusstes Ja zu machen oder bei einem Nein zu bleiben, dann dazu zu stehen. Aber hilf du, dass wir nicht Heuchler sind, hilf du, dass wir nicht oberflächlich bleiben, sondern dass wir wirklich dir hinterhergehen und dann Ausstrahlungskraft, Überzeugungskraft, ja vorbildlich sein können. Hilf du zu neuem Nachfolgen. Erbarm dich über mich, über uns.